17. Tag, Sonntag, 27. Januar 2002. Tagesausflug zum Moreno-Gletscher im Los Glaciares Nationalpark. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 18 Grad Celsius. Starke kühle Böen. Dichte Bewölkung. Durch den starken Wind reißt die Bewölkung im Laufe des Tages auf und es wird deutlich angenehmer. Dies sollte ein wirklich besonderer Tag werden, denn es stand der Besuch eines Gletschers auf dem Programm. Daher schaute ich sofort nach dem Aufstehen aus dem Fenster, um den Himmel zu inspizieren, und ich stellte mit Freude fest, dass der Himmel einen guten Tag zu verheißen schien. Es gab kaum Wolken und auch die Sonne schickte sich an, ihr Antlitz zu zeigen. Als ich den Frühstücksstückstraum betrat, fiel mir ein, dass es hier wieder ein argentinisches Frühstück geben sollte. Umso glücklicher war ich, als ich auf die Wurst in meiner Hand schaute, die ich mir ja am Vorabend gekauft hatte. Auf diese Weise kam ich zu einem ordentlichen Frühstück. Wir verließen das Hotel in Richtung Gletscher etwa gegen 7.45 Uhr. Wir brachen so früh auf, denn wir wollten mit bei den Ersten sein, die am Gletscher ankämen, denn die Ausflugsbusse verließen Calafate meist erst gegen 9 Uhr. Bevor den Ort schließlich ganz verließen, luden wir unsere heutige Begleitung ein, denn wenn Reisegruppen unterwegs waren, musste eine offizielle Begleitung mitgenommen werden. Bei unserer Begleiterin handelte es sich um eine Argentinierin und sie hieß Bonnie. Anfangs wunderte ich mich über das fast fließende Deutsch, doch klärte sich dieser Umstand bald auf. Sie hatte etliche Jahre in Deutschland gelebt. Auf der nun folgenden Fahrt fiel es mir gelegentlich etwas schwer, mich auf die interessanten Erzählungen von Bonnie zu konzentrieren, denn in der Richtung, in die wir Calafate verließen, ließ das Wetter nichts Gutes erahnen. Die Wolken hingen tief und es begann sogar zu regnen. Trotz dieses ernüchternden Eindrucks lauschte ich ihren Erzählungen und erfuhr unter anderem, wie Calafate entstanden war. An jener Stelle, an dem dieser kleine Ort heute zu finden ist, war früher ein außerordentlich guter Platz für die Calafate-Pflanze, denn es war hier geschützt und es gab durch den Lago Argentino genügend Wasser, Argentiniens größter See, der etwa dreimal so groß ist wie der Bodensee. So machte es auch für Reisende Sinn, hier zu rasten. Irgendwann gab es schließlich die ersten Beherbergungen und so entstand nach und nach dieser Ort. Heute bringt er es immerhin auf die stattliche Einwohnerzahl von rund 6.000 Personen und was die zukünftige Expansion des Ortes angeht, so ist noch kein Ende in Sicht. Schließlich bietet der Ort, zumindest in der Sommerzeit, ein gutes und einträgliches Einkommen und dies obwohl die wirtschaftlichen Probleme, die das gesamte Land ergriffen haben, auch hier deutlich zu spüren sind. Nicht weit hinter der Stadtgrenze von Calafate hielten wir, denn dort würden wir das erste Mal die Anden zu sehen bekommen, wenn das Wetter nicht so verdrießlich gewesen wäre. Es tröstete auch nicht, dass dies typisches patagonisches Wetter war. Auch wenn wir nichts sahen, so kamen wir zumindest in den Genuss, die Frucht der Calafate-Pflanze zu probieren. Wie alle schnell feststellen, sah sie wie unsere Blaubeere aus, doch schmecken tat sie anders. Wenn man mich nun gefragt hätte, wie sie schmeckt, könnte ich die Frage nicht beantworten. Ich denke, jeder Reisende sollte sich sein eigenes Bild machen. Als wir die Fahrt fortsetzten, verließen wir langsam jenes Gebiet, welches die Pflanzenwelt der Pampa beheimatet, und erreichten eine wesentlich üppiger bewachsene Landschaft. In dieser sah man wieder saftige Wiesen und schließlich tauchten auch die ersten Bäume auf. Bei diesen Bäumen fiel einem jedoch ins Auge, dass sie irgendwie krank wirkten, denn es gab viele verdorrte und tote Äste. Manchmal schien es so, als würde der Baum nur aus solchen Ästen bestehen. Wie wir jedoch erfuhren, waren diese Bäume jedoch keineswegs krank, sondern es war ihre Art des Wachstums. Je näher wir dem Gletscher kamen, umso verdrießlicher wurde das Wetter und ich befürchtete schon, dass nichts aus der Aussicht auf den Gletscher werden würde. Wie sich schließlich jedoch herausstellte, sollte ich mich mit dieser Annahme täuschen, denn als wir das erste Mal aus einiger Entfernung das Gletschereis zu sehen bekamen, konnte ich das herrliche Blau des Eises gut erkennen. Auch schafften es die ersten zaghaften Sonnenstrahlen, sich durch das Wolkendach zu arbeiten. Von dem sagenhaft schimmernden Blau des Eises war ich nachhaltig beeindruckt und ich überlegte, wie es wohl zustande kommt. Ich hatte gerade die ersten Gedanken an dieses Problem verschwendet, als die über die Bussprechanlage die Erläuterung kam. Ich erfuhr, dass die blaue Farbe etwas mit der Höhe des Sauerstoffeinschlusses zu tun hat. Je höher die Kompression des Eises ist, desto weniger Sauerstoff beinhaltet es und umso blauer erscheint es dem Betrachter. Weiterhin erfuhr ich, was diesen Gletscher zu etwas wirklich Besonderem macht, denn bis zum Jahre 1988 war er nämlich Kulisse für ein mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrendes Naturschauspiel, welches sich wie folgt darbot. Der Moreno-Gletscher befindet sich an den Ufer des Lago Argentino. Allerdings nicht an der großen Wasserfläche, sondern an einem seiner Seitenarme. An jener Stelle, an der der Gletscher nun auf den Seitenarm stößt, führt ein Wachstum des Gletschers dazu, dass er sich vorwärts schiebt, bis der Seitenarm wie durch eine Staumauer durchtrennt wird. Nun hat das Wasser, welches dem See und insbesondere dem abgetrennten Seitenarm zugeführt wird, zur Folge, dass der Wasserspiegel nach und nach ansteigt. Die Eiswand des Gletschers erweist sich dabei also so stabil, dass der Wasserspiegel durchaus bis auf 35 Meter über seinen normalen Stand hinaus anschwellen kann. Der immense Druck, der durch das Wasser zustande kommt, lastet nun vollständig auf der Gletschereiszunge. Irgendwann wird der Druck jedoch so hoch, dass die Eiswand in einem explosionsartigen Knall birst. Der dabei entstehende Knall ist so gewaltig, dass er sogar noch im 80 Kilometer entfernten Calafate deutlich zu hören ist. Die angestauten Wassermassen gerissen sich nun in rund 24 Stunden in den Lago Argentino, der, selbst bei seiner gewaltigen Größe um ganze 2 Meter anschwillt. So angefüllt mit Informationen war kaum mehr ein Halten, als wir den Gletscher etwa gegen 10.45 Uhr erreichten. Bonnie, Sandra und Markus begleiteten uns noch ein Stück und es wurden uns an einer Informationstafel die verschiedenen Aussichtsplattformen vorgestellt. Besondere Belustigung rief es hervor, als wir auf einen etwas weiter wegliegenden Aussichtspunkt hingewiesen wurden und der Hinweis fiel, dass er sehr weit entfernt sei. Wie wir schnell bemerkten, waren es bemerkenswerte 400 Meter, die man zurücklegen musste, um diesen Punkt zu erreichen. Ich taufte daraufhin diesen Weg für mich auf den Namen Fernwanderweg R400. Nun dürften wir uns in alle Winde zerstreuen und jeder den Gletscher auf seine Weise erkunden. Ich hatte mich entschieden, mich zuerst einmal den Fernwanderweg zu begeben, denn wer wusste jetzt schon, ob ich zum späteren Zeitpunkt überhaupt körperlich noch in der Lage gewesen wäre, diese Strecke zu bewältigen. Schon der Weg zur Aussichtsplattform eröffnete mir eine Vielzahl an grandiosen Ausblicken auf den Gletscher und so blieb ich oft stehen und bestaunte die gewaltige Eiswand, die sich immer höher emporragte. Auch wenn es subjektiv nicht ganz den Eindruck hatte, aber die gesamte Wand reckte sich rund 70 Meter in die Höhe. Schließlich war der Aussichtspunkt erreicht und es war wirklich wunderschön, den Gletscher vor mir liegen zu sehen, insbesondere, da dieser Punkt sich verhältnismäßig nah an der Wasseroberfläche befand und somit die Eiswand noch grandioser wirkte. Wie sie gen Himmel ragte, anschließend nahm ich die anderen Plattformen in Angriff und jede bot eine eigene besondere Perspektive auf den Gletscher. Besonders gespannt waren die Besucher und ich darauf zu erleben, wie der Gletscher kalbte und ein Eisblock in die Tiefe stürzte und mit einem gewaltigen Knall auf die Wasserfläche fiel. Oft kam dieses Ereignis nicht vor und so wartete man die ein oder andere Minute, bis solch ein Ereignis eintrat. Leider schaffte ich es mal wieder, den gewaltigsten Abbruch an diesem Tag fast zu verpassen. Zumindest was die fotografische Dokumentation betraf. Denn ich hatte gerade meine Kamera verpackt und mich auf den Weg zu einer der anderen Plattformen gemacht, als ein wirklich gewaltiges Stück Eis von der Gletscherzunge abbrach und in ohrenbetäubendem Getöse nach unten donnerte. Während dieses Stück abbrach und niederdonnerte, riss es immer weitere Teile mit sich und so wurde es ein kaum zu überbietendes Ereignis. Bis zu unserem Mittagessen, welches gegen 12 Uhr am Fahrzeug gehalten wurde, fielen zwar noch kleinere Eisstücke herab, aber nicht mehr solche Eismassen. Beim Mittagessen ließen sich die Leute weniger Zeit als sonst, denn jeder wollte unbedingt wieder zurück zum Gletscher, um ihn weiter zu beobachten. Während der zweiten Phase des Besuches beschränkte ich mich darauf, von einer der höher gelegenen Plattformen den Gletscher zu beobachten. Auch wenn mir während dieser Zeit kein weiter Abbruch geboten wurde, wurde mir ein anderes Schauspiel geboten. Ich stand gerade bei Rudi und wir plauderten über den Gletscher, als er oben in den Lüften einen Kondor entdeckte. Da wir die einzigen unserer Gruppe hier oben waren, konnten wir die anderen nicht informieren und wir genossen den majestätischen Flug dieses Tieres. Auch wenn die circa 3 Meter Spannweite des Vogels nur zu erahnen war, wirkte er wie ein König der Lüfte. Den Moreno-Gletscher verließen wir gegen 14 Uhr. Auf der Fahrt zurück genoss ich besonders die reichhaltige Vegetation und die Stopps, bei denen wir die lokale Blumenwelt bewundern konnten. Bevor wir endgültig das Gebiet verließen, hielten wir noch an einer Gedenkstätte für Günter Plüschow, einem Helden dieser Region, der dieses Gebiet in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit einem Wasserflugzeug und viel Abenteuergeist erkundete und dokumentierte. Seine erste Expedition in dieses wilde Land beendete er erfolgreich und es gibt bis heute in Ushue den von ihm gedrehten Film zu sehen. Leider beschied ihm dasselbe Schicksal wie vielen anderen großen Helden. Von seiner zweiten Exkursion kehrte er nicht mehr zurück. Er zerschellte mit seinem Flugzeug in den Bergen. In Kalafate zurück verabschiedeten wir uns von unserer sympathischen und kompetenten Reisebegleiterin Bonnie. Im Hotel angekommen verabredete ich mit Bernd aus Dresden, um gemeinsam einen Zug durch die Gemeinde, das heißt genauer durch die Souvenirgeschäfte, zu tätigen. Nachdem ich grob meine Erlebnisse niedergeschrieben und Bernd sich für die Exkursion vorbereitet hatte, brachen wir auf. Schon nach ein paar Minuten landeten wir im ersten Geschäft und da es zudem wohl das größte seiner Art war, dauerte es geraume Zeit, bis wir uns durch das Sortiment gearbeitet hatten. Mich fesselte besonders eine Postkarte, welche durch einen optischen Trick die Gletscher auf dreidimensionale Weise darstellte. Auch wenn ich mir wegen des Transportes etwas Sorge machte, tätigte ich meinen Einkauf. Danach nahm ich den Kauf einer Mate Kalebasse in Angriff. Auch wenn ich mich für das Getränk nicht sonderlich erwärmen konnte, so gehört das Getränk und alles, was dazu gehört, ebenso zu Argentinien wie die Natur und seine Menschen. Ich entdeckte auch ein hübsches Gefäß und da ich schon mal dabei war, erstand ich einem anderen Laden gleich noch eines, denn mir gefiel das Muster besonders gut. Allerdings bat ich Bernd, mich nun etwas in meinem Kaufrausch zu bremsen. Zum Abschluss dieses Einkaufbummels, bei dem auch Bernd einige Stücke sein eigen nennen konnte, machten wir noch einen Ausflug in einen Supermarkt. Wie ich rasch feststelle, war er wirklich nicht gut bestückt. Ich nahm nun an, dass dies wahrscheinlich an der Tatsache lag, dass heute Sonntag war, doch wie ich später von Markus und Sandra erfuhr, war dies wohl ein grundsätzliches Problem in diesem Ort. Zudem war wohl durch die angespannte Wirtschaftslage das Angebot noch spärlicher. Schließlich trennten sich die Wege von Bernd und mir, denn er musste zum Abendessen, mich hingegen führten meine Schritte mal wieder ins Internetcafé. Dieses Mal hatte ich nicht so viel Glück wie an den Tagen zuvor. Ich konnte nicht gleich eine der Maschinen in Beschlag nehmen, denn alle waren in Benutzung. Zudem musste ich mich in eine Warteliste eintragen. Ganz traurig war ich nicht über diese Wartezeit, denn ich war erstaunlich müde und so nutzte ich die Zeit, um es mir mit einem kühlen Getränk gemütlich zu machen. Es dauerte wohl rund 30 Minuten, bis ich an die Reihe kam. An diesem Abend hatte ich nicht allzu viel zu schreiben und so konnte ich den Laden schon nach einer Stunde wieder verlassen. Im Hotel fand ich die anderen noch zusammensitzen und natürlich gesellte ich mich gerne zu ihnen. Nicht zuletzt, weil ich ja noch erfahren musste, wie der nächste Tag verlaufen würde. Als mir der Erste mitteilte, dass es schon um 6 Uhr Frühstück geben sollte und ich damit schlussfolgerte, wann ich aufzustehen hätte, hoffte ich noch, es wäre vielleicht ein Scherz, doch die Information war korrekt und somit wollte ich den Abend nicht allzu lang werden lassen. Wie ich merkte, ging es den anderen ebenso. Um das frühe Aufstehen etwas in Grenzen zu halten, packte ich am Abend fast vollständig meine Sachen zusammen. Was jedoch relativ schnell vonstatten ging und ich somit schon bald in meinem Bett verschwinden konnte.